Yep. Ja, letzte Woche hatten wir Psalm 9. Nee, vor 2 Wochen. Ist interessant, dass Psalm 9 und Psalm 10, sagt man, gehört eigentlich zusammen. Also im Urtext ist es zumindest so. Haben sie dann getrennt, deswegen steht hier auch keine Überschrift. Und ja, ich behandle den als einzelnen Psalm. Und das Thema ist ziemlich interessant. Ich meine, bei den Psalmen ist es das so, dass wirklich jedes Thema eigentlich angesprochen wird, so dass jeder Mensch, der Gott nachfolgt, erlebt. Ne? So, und heute geht es halt darum, dass David da sitzt und ja, diesen Blick auf einmal so intensiv hat, so dass er in der Welt ist, aber nicht von der Welt. Ne? Für die Juden war es ja damals auch so, sie waren das auserwählte Volk Gottes in der Welt. Ne? So einen ganz eigenen Gottesdienst, eine ganz eigene Gesetze. Ne? So abgeschirmt von dem Rest der Welt. Und sie mussten sich durch die Gesetze auch bewusst abschirmen, ne? So dass sie sich nicht unrein machen. So, und genauso ist es natürlich mit uns heute, das Gottesvolk, ne? So, und wir sind abgeschirmt von der Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, ne? So, und wir haben Jesus als Schutz, weil wir haben ein anderes Denken, einen anderen Herrn, eine andere Überzeugung, eine andere Moral. So, ne? Nicht nur irgendeine, sondern die der Schöpfer uns gibt. Und wir sollen nicht gleich werden mit der Welt. Und David sitzt halt da und er sieht die Heidenvölker, die zwar alle einen Glauben an Gott haben, aber in seinen Augen sind sie halt gottlos, weil sie halt den Schöpfer nicht haben. Und er sieht, wie sie betrügen und lügen und wie es absolut nicht dem entspricht, wie er seinen Schöpfer kennenlernt. Ne? So, dass sie ganz anders denken und immer nur auf sich aus sind und keine Sicherheit, keinen Schutz haben und andere ausbeuten. Und er sieht diese Ungerechtigkeit und diese andere Lebensweise und das quält ihn. Ne? Und er sitzt halt hier, wo auch immer, und schreibt dieses Lied und schreit halt zu Gott in Vers 1: Herr, warum stehst du so fern und warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Ne? Also es ist eine schwere Zeit. Wo er bedrückt wird, wo das ganze Volk anscheinend bedrückt wird von den Heiden. Ja. Und David kann Gott gerade nicht mehr sehen. Ja. Gott sieht das Wirken Gottes nicht. So, Gott sieht den Schutz für sein Volk nicht. David sieht den Schutz für sein Volk nicht. Ja. So, David sieht nicht, dass Gott irgendwie eingreift oder irgendwas in der Hand hat, sondern es wirkt so, als ob Gott sich verdrückt hat, ne? Weggegangen ist. Und die Heidenvölker machen mit seinem Volk, was sie wollen. Da ist niemand, der Grenzen setzt, niemand, der sagt, stopp. Und David sitzt da und er ist halt König und er hat ein Hirtenherz. Ne? So, er ist nicht nur ein König und will regieren, sondern er sieht sein Volk und ihm ist ein Anliegen, dass das Volk gut geweidet ist, dass es sicher ist beim Gott, dass der Gottesdienst stimmt, dass Frieden im Land herrscht. Ne? So, und er sitzt da und er sieht Gott nicht mehr und hört Gott nicht mehr. Ne? Und er schreit halt nur: Herr, warum stehst du so fern? Und wir kennen das aus anderen Psalmen, wo David sagt: So, du bist mir so nah. Ne? Du bist hier, ich höre deine Stimme. So, ne? Aber hier ist eine andere Zeit und die kennen wir auch. Vielleicht nicht jeder, aber jeder von uns macht das mal durch. Ne? Und wo diese Gottesferne halt da ist. Wo du das Gefühl hast: Na, okay, ich bin noch Christ, aber irgendwie ist es anders. Und vielleicht machst du gar nicht falsch. Ne? Weil es muss nicht immer Sünde sein, dass Gott fern ist. Ne? So, manchmal ist es einfach so. Und du guckst in der Welt und du evangelisierst und du siehst keine Frucht. Du investierst dich und investierst dich in Menschen und du siehst kein Wachstum. Ne? So, und du betest und betest und du siehst keine Erfüllung. Du hast Wünsche und Träume und irgendwie passiert es nicht. Ne? Du redest zum Herrn und da kommt nichts zurück. Du liest in der Bibel und willst wirklich ernsthaft einen Herrn suchen, aber irgendwie scheint so tot, so leer, so als ob Gott weit weg ist. Du bist im Gebet und du fühlst dich nicht nah, sondern es wirkt irgendwie so fremd. Das muss nicht immer ein Zeichen dafür sein, dass man geistlich gerade nicht geistlich ist. Ja. So, manchmal sind es auch Zeiten, die wirklich wichtig sind, so, damit wir einen Blick kriegen, so, wie es ist ohne Gott. Dass wir demütig bleiben und zum Herrn kommen und zum Herrn schreien und sagen, ja, mein ganzes Leben will ich vor deine Füße legen. Ja? Und ich suche mehr denn je dein Reden, weil ich es vermisse. Ja? So, manchmal ist es ganz gut, dass Gott schweigt, so, damit wir wieder lauter werden. Ja? So, und David ist hier und er sieht die Not und er sieht diese Heidenvölker, die stehlen und betrügen und einfach wie Löwen sind und wie Tiere, die die nächste Beute suchen und der denkt so, steh auf, Herr, steh auf, in Vers 12. Steh auf, o Herr, erhebe, o Gott, deine Hand und vergiss die Elenden nicht. Ne? So, er sagt so, nee, ich will Gerechtigkeit und ich sehne mich danach und ich will, dass du jetzt kommst und dass du jetzt ein Wunder tust. Steh auf. Ne? Lass nicht alles so weitergehen. Ne? Und ich kenne das, ich warte wirklich von ganzem Herzen auf meinen Herrn und ich kann wirklich ohne zu lügen behaupten, fast jeden Tag, dass ich mich wirklich vom Herzen her danach sehne und mir wünsche, Herr, komm. Ich freue mich auf den Tag, wo die Gerechtigkeit herrscht. So, weil ich mich wirklich nach zu Hause sehne. Ich habe mich mein Leben lang schon immer fremd gefühlt in der Welt. Auch in meiner richtigen Familie habe ich mich immer fremd gefühlt. Ne? So, als ich dann in die Pubertät kam, die kam bei mir recht spät, und dann meine Rebellion, da war ich schon aus der Pubertät raus, so, die kam auch sehr spät, so, auch da habe ich mich fremd gefühlt. Nirgendwo war ich wirklich zu Hause. So, aber jetzt, da ich Gott kennengelernt habe, so, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich zu Hause war, vom Herzen her, so angekommen, da wo ich hingehöre. Und trotzdem ist es doch so fremd, ne? Weil es noch nicht da ist. Und ich will nach Haus. Und David will auch nach Haus. Fangen wir an zu lesen. Psalm 10. Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Ja, vom Übermut der Gottlosen wird dem Elenden bange. Mögen doch von der Arglist die betroffen werden, die sie ausgeheckt haben. Ja, denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens. Und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Und all seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Ist wie heute, oder? So Gläubige, die umgeben sind von Gottlosen, von Menschen ohne Gott. Von Seelen, die losgerissen sind von ihrem Schöpfer. Ja. So losgerissen sind von der Heimat. Von Menschen, die nichts mehr haben, außer zu tun, was gut ist in ihren Augen. Wo soll es denn sonst herkommen? So, die für sich selbst sorgen müssen. Ne? Die für sich selbst kämpfen müssen. So, und ich kann ja niemanden richten, der Gott nicht kennt, weil ich hab doch alles auch in mir und jeden Tag mit mir zu kämpfen. Ne? Diese Gottlose hier, dieses Fleisch, dieser alte Mensch, der nur für sich selbst sorgen will, ne? Der sich nur um sich selbst dreht. Und ich habe das heute gelesen und ich habe ja zum Teil auch mich da drin gesehen. Der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens. Diese Gelüste des Herzens. Ne? Und ich meine, der in Gott ist und dieser neue Mensch in mir, der lernt, zufrieden zu sein in dem, was er hat. Und der lernt auch, zufrieden zu sein in dem, wo er ist. Ne? So, und wer das lernt und wer das akzeptiert, so sein Schicksal, so wer es akzeptiert, so dass es gerade nicht mehr gibt als das, was man hat und dass es reicht, so der hat Ruhe, ne? Und Frieden. So. Das ist das, worauf ich mich im Himmel auch mit am meisten freue, nichts mehr zu vermissen, einfach zufrieden zu sein. Das kenne ich ja nicht. Und ich weiß noch, und ich Habe es jetzt immer noch damit zu kämpfen, ne, mit diesem alten Fleisch, das ich täglich ans Kreuz nageln muss. So ein, ne, dieses Begehren des Herzens, so dieses Verlangen. Ne? Da ist so ein Brennen für manche Sachen und die möchte ich haben. Ne? So ein, und wenn ich sie nicht habe, bin ich unglücklich. Ne? So ein, aber es ist Lug und es ist Trug, weil ich mich den ganzen Tag damit beschäftige. Ne? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kommt diese Habsucht, die dann da steht, ne? Und der Habsucht. So ein, weil, wenn ich mich mein Verlangen hingebe, so dann renne ich Illusionen hinterher. Jeder von uns hatte mindestens eine Sache, die er unbedingt haben wollte, ne? Und du denkst, fängst an, darüber nachzudenken, oh, wenn ich das hätte, ne? Oder wenn ich dort wäre, ne? Dann wäre es viel schöner. Wenn ich das hätte, dann würde es mir besser gehen. So, oder wenn ich in der Position wäre oder wenn das passieren würde, dann würde es richtig abgehen. Dann wäre es toll. Ne? Dann wäre diese ganze Last weg. Oder wenn das Problem nicht mehr wäre in meinem Leben, dann könnte ich richtig Vollgas geben mit Jesus. Ne? So, aber das sind Illusionen, weil man gibt sich diesen Gedanken hin, diesen Wunschträumen. Ne? So, und jeder von uns hatte das, oder? Und du kannst da nichts anderes mehr denken. Und du denkst immer mehr dran und du wirst süchtig. Warum wird man süchtig, wenn man sich seinen Begierden hingibt? Weil, ihr wisst ja noch, oder? Sobald du es hast, so ist diese ganze Blase, die du dir aufgebaut hast, was dir dein Verstand gesagt hat und dein Herz, ne? So auf einmal verpufft. Ne? Weil der Mensch, für den wird alles viel zu schnell Normalität. Ne? Gewohnheit. So, du hast es und es wird zur Gewohnheit und du freust dich gar nicht mehr so dran. Ne? Auf einmal gehört es zu deinem Alltag, du bist froh, dass du es hast, vielleicht, so, aber du preist es nicht mehr. Ne? So. Aber dieses Gefühl ist ja noch da und dieses Verlangen im Herzen. Ne? Und wer das nährt, der muss auch das nächste Verlangen stillen. Ne? Und so bist du ewig und ewig in diesem Verlangen. Und wenn du was hast, kommt was anderes. Du bist nie zufrieden und du wirst süchtig. Nicht süchtig danach, die Dinge zu besitzen, sondern süchtig danach, dieses Gefühl zu haben, ne? Dieses Reinsteigen und diese Leidenschaft nachzudenken, was wäre, wenn. Ne? So, weil es macht dein Leben interessant und spannend und du willst es ja haben. Ne? So, aber das ist alles Illusion, das ist Götzendienst. Das Schöne ist, wenn man in Gott ist und mit Gott zufrieden ist, dann lernt man und man hat eine Chance zu lernen, seine Gefühle und auch dieses Verlangen zu beherrschen. Der Gottlose wird beherrscht von seinen Verlangen. So, aber der Gott hat, der hat die Stärke von Gott, seine Gefühle und sein Verlangen zu beherrschen. Und Paulus sagt auch, bestätigt das in seinem Wort. Er sagt, eine Gabe des Geistes, Selbstbeherrschung. Eine Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung. Sich selbst zu beherrschen. Dieses Alte zu beherrschen. Nicht mehr beherrscht zu sein. Ne? Er hat doch gesagt, ja, Jesus hat uns frei gemacht. Wir sind frei, wir dürfen alles. Ne? So, wir sind in allem frei gemacht durch Jesus Christus. Aber ich möchte mich von nichts beherrschen lassen. Und ich darf alles tun. Aber ich möchte nur noch die Dinge tun, die nützlich sind. Ne? So, weil halt nicht alles nützlich ist. Von daher ist da eine Disziplin drin, die man lernen soll und lernt auch mit der Zeit. Ne? Aber das Ding ist, man muss das wollen. Ja, man muss sagen, Gott, ich begehre das so sehr, aber ich lege das vor dich hin. So wie gestern und so wie vorgestern. So, und ich möchte, dass du dieses Verlangen nimmst, bei dir behältst und mir ein neues Verlangen gibst, das von dir kommt. Ne? So, ich mache Platz in meinem Herzen, so dass du was reinlegst, was wirklich wichtig ist. So. Und das ist schön. Ich bin froh, dass ich da nicht mehr drin stecken muss und trotzdem kenne ich den Kampf immer noch. Ne? So, und wenn es nur heilige Träume sind, ne? So. Und es ist frustrierend, so wenn du verlangst danach, dass sich 1000 Menschen bekehren. Ne? Und wachsen und das Lieben mit Jesus zu sein, so, ne, und damit zufrieden sind, so, und nicht irgendwie, ja, vertrete christliche Spinner sind, ne, die nur an sich denken und weltlich sind, sondern die wirklich im Geist sind, so, ne. Und es ist deprimierend, wenn es nicht passiert. Aber Gott sagt ja, ich bringe die Frucht zu meiner Zeit. Und wenn er seine Frucht bringt zu seiner Zeit und wenn er seinen Willen tut zu seiner Zeit, dann liegt es an mir dran, mich dem unterzuordnen und zu sagen, okay, dann bin ich nicht Gott und dann mache ich nicht die Pläne, sondern du und ich akzeptiere es. Dann bin ich halt ein Wurm mein Leben lang. Denn der Gottlose, der rühmt sich seinen Gelüsten. Und ich kenne das noch. So, du guckst in die Welt und natürlich gibt es Nicht-Christen, die sind super. Ne? So, ich kenne Nicht-Christen, die sind christlicher als Christen, die ich kenne. Ne? Einfach feine Menschen, die wirklich das Gute suchen, nett sind und wirklich nur das Beste wollen für alle. Ne? Die wirklich Frieden suchen und auf Frieden versuchen zu tun, so gut sie können. Die ein Herz haben, das nur gibt. Ne? So, und die sich auch ausnehmen lassen, ohne sich zu beschweren. Ne? Also es gibt wirklich solche Gottlosen, die wirklich ein Herz haben, wo du einfach denkst so, Mensch, also so vom Herzen her, das ist schon ein Vorbild für mich. Ne? So. Aber es gibt halt auch Gottlose, die nicht nach dem Guten suchen. Ne? So. Und wenn du, und das sind halt die zwei Kategorien Menschen, die ich sehe in der Welt. Und vielleicht bin ich dazu schwarz-weiß, aber ich sehe nur diese zwei Gruppen von Menschen. Einmal die Menschen, die sich entschieden haben, irgendwann in ihrem Leben das Gute zu suchen. Und die findest du in Religion. Warum ist man denn in einer Religion? Weil man sich entschieden hat, na, entweder ist man reingeboren und will da gar nicht sein, ne? Sondern aber die, die das bewusst machen, das sind natürlich Menschen, die gut sein wollen, die das Gute lieben und die, auch wenn Gott da in der Religion ist, diesen Gott gefallen wollen. Ne? Das sind ja Menschen, die gesagt haben, nee, ich möchte gut sein. So, und ich glaube. Und die tun viel dran. Manche Religionen machen mehr als wir Christen, ne? Um gut zu sein, um besser zu sein, um nichts Böses mehr zu tun. Ne? Und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen und die, denen ist egal, ob sie gut sind oder nicht. Die mögen es, böse zu sein. So. Und die freuen sich an ihrer, wie steht's hier, Habsucht. Nee. Der rühmt sich an den Gelüsten seines Herzens. Die Manager, die zusammen sind, sagen, ha, den kleinen Krümel da, den haben wir richtig fertig gemacht, den haben wir ausgenommen. So. Die sich brüsten mit ihrem Erfolg und mit ihrem Ruhm, egal ob es jetzt ehrhaft war oder nicht. Ne? So, Gesetze, die verdreht werden. Hauptsache die Politik geht in die richtige Richtung, Geld, Macht, Einfluss. Ne? So, wo man sich mit brüstet. So. Und genauso gibt es auch Menschen in Kleinkreisen, die sich rühmen, so, dafür schlecht zu sein. Ne? So, das zu bekommen, was sie wollen. Ne? Die über Leichen gehen, sagt man. Ne? So. Der Gottlose rühmt sich den Gelüsten seines Herzens und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und erlästert ihn. Und ich merke das. Gebe ich mich meinen Gefühlen hin, gebe ich mich meinen Gelüsten hin, ne, so, dann entbrennt mir irgendein Feuer. Ne, und das wird mehr und das wird mehr. So, und ich merke das, dass ich mein Kopf und mein Herz und meine Gedanken und auch meine Hände und meine Kraft, alles, was ich bin und habe, immer mehr zu anderen Sachen so hingeht. Ne? So. Und mehr reißt dich los vom Gott und klammerst dich fest an irgendwas anderem. Ne? So. Man muss da wirklich aufpassen, weil das passiert schnell. Der Habsüchtige, der sagt sich los vom Herrn und erlästert ihn. Und entweder ist unser Leben mit Jesus, in Jesus sein Namen, ein Lobpreis, ne? Oder das Gegenteil. Und ich will Gott nicht lästern. Ich möchte seinen Namen nicht lästern, sondern ich möchte ihm Ehre machen und Ehre bringen. Der Gottlose sagt, Vers 4, in seinem Hochmut, ja, er wird nicht nachforschen, alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. David sitzt da und wir auch, und wir sind uns, egal wo wir sind, immer im Bewusstsein, Gott guckt zu. So. Wir können nichts im Verborgenen mehr machen, weil immer jemand da ist. Ne? Selbst wenn niemand da ist, ist Gott da. Du kannst Sünde nicht mehr genießen. So, weil du kannst dich vor Gott halt leider nicht verstecken. Leider in Anführungsstrichen. Auch manchmal, ne, wünscht man sich das vielleicht auch. Mal lästern, ohne dass Gott zuguckt. So, ne. Ja, und das ist eben, ne, diese Gier. Der erste Samen ist Gier, ist immer so. Gier ist der Anfang von allen Übel. Das war im Garten Eden schon so. Das, was reinkam, ne, das war Gier. Die Gier danach, was zu haben und jemand zu sein, der man nicht ist und was man nicht haben darf. Gier. Der Mensch war gierig. Und der Mensch stand da und hat sich entschieden. Und er hat sich entschieden dafür, sich seinen Lüsten des Herzens, seiner Gier des Herzens hinzugeben. Er hatte gesagt: Ich bin nicht froh, mir reicht es nicht mehr, nur Mensch zu sein und alles zu besitzen und zu wissen, was ein Mensch besitzen darf. Ne? Sondern ich möchte mehr. Ich möchte Gott sein. Ich möchte wissen, was Gott weiß, und ich möchte besitzen, was Gott besitzt. Ne? Hier. Und du siehst ja, dieser eine Samen, der begossen wurde, ne? So ein, und was passiert ist bis jetzt? Ne? So ein, der Mensch ist nicht zufrieden, und es ist nicht möglich, dass der Mensch jemals zufrieden sein kann, hundertprozentig. Die Gier treibt alles an. Ne? Ob es eine Gier nach, ne, diese Gier nach, einfach nur nach einem Namen oder nach einem Aussehen ist oder nach einer Position oder nach Dingen oder was auch immer. Ne? Und schon wird man süchtig. Ne? Süchtig danach, mehr zu sein. Süchtig danach, mehr zu haben. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Seine Unternehmungen gelingen immer. Hoch droben sind deine Gerichte, fern von ihm. Er tobt gegen alle seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen: Ich werde niemals wanken, nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Sein Mund ist voll Fluchen, Trug und Bedrückung, und seine Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt, in den Dörfern. Im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch, und er lauert, um den Elenden zu fangen. Ja, er fängt den Elenden, und er schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich, er kauert nieder, und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht in seinem Herzen: Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen, er sieht es niemals. Und ich meine, insofern ist das doch gar nicht, oder? Ich meine, David ist da und er ist mit Gott, aber er kann Gott gerade nicht hören und nicht sehen, und er sieht, wie alles immer dunkler wird um ihn drumherum. So, wie auch in seinem Land, in Israel, alles dunkler wird. Ne? Wie die Gottlosen immer mehr reinkommen und immer mehr alles kaputt machen, was so schön ist. Ne? So, wie sie sich selbst bereichern und wie Gott zulässt. So, dass man Angst haben muss, durchs Dorf zu gehen. Ne? Und ich meine, für uns ist doch, ich weiß nicht, ich als Frau hätte Angst, ich selber als Mann habe Angst, manchmal nachts mit meinem Hund durch den Park zu gehen. So, ne? Ich höre irgendwelche Stimmen oder besoffene Leute, eine Jugendliche da in der Gruppe, die sich selber aus Spaß verprügeln, dann denke ich so: Oh Mann, wenn ich da jetzt mit meinem Hund vorbeigehe, was denn, und ich meine, diese Angst ist da, und ohne Gott und ohne die Perspektive Gottes da, hat man Furcht und Angst. Ne? Weil man ja sieht, dass selbst Christen alles passiert, was auch nicht Christen passiert. Ne? So. David, sein Auge ist hier dunkel. Ne? Vers 12. Steh auf, o Herr, und erhebe, o Gott, deine Hand. Vergiss die Elenden doch nicht. Ne? Als ob Gott sitzt und nichts tun würde. Ne? Er kann es nicht sehen. Und trotzdem kommt er zu Gott. Und obwohl er Gott nicht sehen kann und gerade zweifelt, dass Gott überhaupt noch da ist. Ne? Und in anderen Psalmen liest du immer, oh, wie lange noch willst du deine Gnade mir verwehren? Ne? David ist ständig in solchen Situationen. Ne? Gott war nicht immer laut in seinem Leben, so wie das manche Christen denken. Ne? Nee, ganz im Gegenteil. So. David hat oft geschrien zum Herrn und hat oft gesagt, wo bist du, Herr? Ich kann dich nicht sehen, ich kann dich nicht hören, ich kann dich nicht fühlen. Wo bist du? Warum ist mein Leben so bedrückend? Warum ist mein Leben so schwer? Warum werde ich bedrückt? So, warum habe ich nicht Frieden und Segen? Ich bin doch bei dir und vertraue doch dir. So, warum werde ich geschmäht, sogar von meinen Freunden? So, warum werde ich verlästert, von meinem Volk? Ne? So, warum sind alle hinter mir her? Ich meine, er wurde von seinem Sohn verfolgt und der Sohn wollte ihn töten. So, aber David, sein Herz war ja immer richtig. Ne? Und trotzdem war David oft da und hat gesagt, ich bin ein mieser Christ. Aber das Schöne ist, dass David trotzdem immer wieder an seinem Glauben festhält. Und auch wenn er Gott nicht hören und nicht fühlen und nicht sehen kann und sich verlassen fühlt und so aussieht, als ob er verlassen ist, ne, so ein hat er immer festgehalten an dem, was er wusste. Ne? Nee, du bist da und Gott, du bist hier und Gott, du bist es. Nur du kannst den Elenden retten. Nur du kannst mich hier rausziehen. Nur du kannst uns hier befreien. Also bitte, mach was und steh auf, o Herr, nimm's in deine Hand. Ne? So ein bedeutet nichts anderes, was wir immer beten, oder? So ein Herr, mach das. Ne? Schenk da Befreiung, bring den zum Glauben. So ein, oder Herr, schenk da Frieden rein oder Liebe. Hier ist nur Hass und Wut. Ne? So ein, Herr, bitte steh auf und nimm du das in deine Hand. So ein, steh du jetzt auf für die Elenden. Steh du auf für uns. Vergiss uns nicht, sondern denk an uns, Herr. Vers 13. Warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen denken, dass du nicht danach fragst? Er steht da und er sagt, Gott, hier sind die Gottlosen, die dich verlästern. Und wenn ich erzähle, dann lachen sie mich nur aus. Ne? So. Sie reden über dich, als ob du nichts wärst. Und dabei bist du doch alles. Ne? So. Ja, wie lange willst du das noch ertragen? Und du siehst in der Offenbarung auch die Heiligen da stehen vor Gottes Thronen und auch die beten genau das Gleiche und sagen zu Gott, steh auf. Die sagen zu Gott, wie lange noch, bis unser Blut gerecht ist? Wie lange muss diese Zeit hier noch gehen? Ne? So, auch Jesus hat gesagt, so, nur der Vater weiß, wie lange diese Gnadenzeit noch geht, diese Endzeit. Ne? Aber jetzt ist noch Gnadenzeit und die Zeit ist verlängert, weil viele errettet werden sollen. Ne? So, die 7 Jahre, sagt die Bibel, die sind verkürzt, weil man sonst nicht ertragen könnte. Ne? So, aber Gott wird aufstehen und Gott wird richten und Gott wird alles neu machen. Das muss uns bewusst sein. Ne? Und vielleicht kennt ihr das auch, aber ich kenne das auch, dieses gottlose Denken in mir. Ne? Dieses alte Denken. Und das ist immer noch da. Ne? So, und dieses Denken, ja, Gott macht da eh nichts. Ne? Das äußert sich vielleicht nicht, dass ich bewusst denke, Gott macht nichts. Aber das äußert sich darin, wenn er mir mal wieder zeigt, sag mal, wann hast du das letzte Mal für deine Eltern gebetet? Im Glauben. Ja. Wann hast du das letzte Mal für deine Eltern mich gebetet, dass ich eine Tür aufmache, dass du was erzählen kannst wieder? Ja. So, und ich bete und ich frage und ich habe erzählt und da kam nichts. Außer Lästerei. Ne? So, außer Feindlichkeit. Ja. Gott gibt's nicht. Ja. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man doch selber innerlich aufhört, ne, und loslässt und einfach nicht mehr kämpfen will, weil man denkt, ach Gott ist da nicht mehr, ne, da passiert nichts mehr. So, aber das stimmt nicht, weil Gott vergisst nicht. So, du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht. Und ich finde das so schön, ne. Auf einmal, er kommt zu Gott und er kann nicht glauben oder beziehungsweise nicht sehen, ne? Und er kommt zu ihm und er schüttet ihm sein Herz aus und er sagt Gott, wie es ist, ne? Und auf einmal kommt der Geist halt langsam wieder rein, ne? Diese Perspektive, dieses Nachsinnen über Gott, das muss ja gar nicht so sein, dass man über eine bestimmte Bibeltext nachsinnt, ne? Sondern einfach, dass man zu Gott kommt erstmal. Das ist schon Nachsinnen, ne? Und er kommt zu Gott und er schreit zu ihm und auf einmal geht dieser Schleier weg von seinen Augen, ne? Und auf einmal erinnert er sich. Und auf einmal kann er nur noch sagen, ja, du hast es wohl gesehen. Stimmt, du siehst es ja. Bei jeder Seele bist du dabei. Du siehst alles. Ja, denn du gibst auf Elend und auf Kränkung Acht. Ja, du hast uns nicht vergessen. Den Elenden, denen es schlecht geht, der verschmäht wird, der ausgebeutet wird, ne? So der nichts hat. Nee, der ist nicht verlassen von dir, sondern du bist da und du guckst auf ihn und du gibst Acht. Du gehst mit ihm. Ja. Um es in deine Hand zu nehmen. Und das ist doch so schön, oder? Ja, stimmt. Ich bin nicht verlassen und ich bin noch nicht allein. Und ich bin noch nicht geschmäht von dir, Sohn. Nee, ich bin dir wichtig. Du bist da und du siehst alles. Du siehst mein Elend an und meine Blöße und meine Armut, dass ich nun geboren bin. So, aber du hast es schon in deiner Hand. Du hältst mich in deiner Hand und du wirst was machen. Du bist nicht ein Gott, der sitzt und sitzen bleibt, sondern du bist ein Gott, der aufsteht und was tut. Ne? So, auf einmal ist wieder Hoffnung da. Du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und auf Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Ja, ich finde es so schön, dieses Bild von diesem Weisen. Der Weise ist jemand, der niemanden hat. Der Weise ist allein. Keine Familie. Wenn du weise bist, ist niemand da, der dich aufnehmen kann. Und der allein und verlassen ist, und der Wehrlose, der schutzlos ist, der zu schwach ist, zu bestehen in dieser Situation oder so. So, und der gibt es in deine Hand. Ne? Und das ist doch schön, oder? Weil die alles haben, die müssen für sich selbst sorgen, ne? Aber die nichts mehr haben, so, und die können ja nur hoffen, dass jemand hilft. Und das ist der große Unterschied zu denen, die Gott nicht haben und denen, die Gott haben. Wir haben jemanden, der alles nimmt und der alles macht. Unabhängig, ob wir schwach sind oder wehrlos, schutzlos. Wir haben eine Burg, eine Festung, die uns Sicherheit gibt. Wir haben eine starke Hand, die uns führt. Wir haben einen Reichtum, der uns satt macht, der uns bekleidet mit dem schönsten Gewand, das man haben kann. Wir haben jemanden, der unseren Ein- und Ausgang kennt und der einen Plan schon fertig hat für uns und uns führt dadurch bis zum Schluss. Jemand, der uns zieht, bis wir nach Hause kommen. Jemand, der an uns denkt. Jemand, der ja auch in unseren Kränkungen oder in unserem Elend und in unseren Schmähungen da ist und dann einschreitet, wenn der richtige Moment gekommen ist. Wir sind nie allein. Das ist ein Geschenk. Und David sieht das wieder und er sagt, ja, okay, du bist da. Zerbrich den Arm der Gottlosen und des Bösen und such seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Der Herr ist König immer und ewig. Und auf einmal ist Gott wieder groß und mächtig und regiert. Ist wieder der, der auch bestimmt und herrscht. Der Sieg bringt. Die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem Land. Auf einmal ist dieser Blick wieder nach oben, ne, in diese Ewigkeit, in dieses Beständige, ne, so dieser Blick in deinem Land wird niemand mehr sein, nichts Böses mehr sein, keine Ungerechtigkeit mehr sein. Ne. Du bist König für immer und für ewig. Das Verlangen des Elenden hast du, o Herr, gehört. Ne, und auf einmal ist die Erfüllung der Hoffnung da. Ne. Dass er sagt, ja, du hast uns gehört jetzt. Ne? Du bist hier und du hast mich gehört. Du bist nicht mehr fern, sondern du bist ganz nah. Ne? Du machst ihr Herz fest und du leihst ihnen dein Ohr, um der Weise Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Und ich liebe das so, dass du in einer schlimmen Situation sein kannst, die beängstigend ist, ne, und dann gehst du zu Gott und du jammerst und du sagst, oh, ich habe Angst. Und auf einmal macht er dein Herz einfach ruhig und du stehst da. Du hast ein festes Herz, du hast Sicherheit auf einmal. Ne? Der Gottlose verbreitet keinen Schrecken mehr in deinem Leben, sondern du weißt einfach in dem Moment, alles ist okay, für alles ist gesorgt. So, diese Furcht ist nicht mehr da. Dieses Vertrauen, das den Verstand übersteigt. Ne? So, obwohl es nicht logisch ist, trotzdem weißt du in dem Moment, alles wird gut. So viele Situationen, die wir, Dorothe und ich, zusammen erlebt haben, oder ich einzeln, wo vom Verstand her es keine Lösung geben durfte. Ne? So, und ich bin ja nicht Gott, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich weiß nicht, was für Umstände kommen, damit was passiert, ne? Um mich rauszuholen aus dem Elend. So, oder einer Sorge, oder was weiß ich. Ne? Und trotzdem immer wieder Gottes Reden, ne? Und dieses, wenn ich zu ihm geschrien habe, so ein, ich habe immer Frieden bekommen. Ne? Ich wusste, nee, es ist in Gottes Hand und er wird sich um alles kümmern. Ich brauche mich nicht sorgen. Kennen wir alle, oder? So. Und das ist das, was David hier macht in seinem Gebet. Ne? Das ist genau das Gleiche, was wir auch tun. Weil wir nicht gottlos sind, sondern mit Gott. So. Wir kommen verzweifelt, in Not, in Angst, in Elend zu unserem Herrn, ohne Hoffnung, ohne Zuversicht, ohne Vertrauen, kraftlos, ausgebeutet, ne? Und werfen ihn alles hin. Ne? Und wie gehen wir raus aus dem Gebet? Mit Frieden und Ruhe und Zuversicht. Ja, du bist Gott, du bist ewig, du hältst mich, du erkennst mich, ne? Du hörst mein Schreien und du hast eine Lösung. Ne? Und auf einmal ist diese Angst vorbei. Wir sind nicht mehr von der Welt, wir sind in der Welt. Herr, ich danke dir, dass wir so besonders sind, dass wir Sicherheit haben. Ich danke dir, dass du uns annimmst, doch in unsere Schwachheit, wenn wir noch in unserem Fleisch kratzen und Angst haben und nicht mehr deine Größe erkennen. Ich danke, dass du zufrieden machst, dass du uns lernen willst, so ein, ja, unsere Lüste, unsere Gedanken zu beherrschen, unsere Gefühle, so dass wir nicht mehr Getriebene sind, so, sondern ja, stehen können. So, dass wir Ruhe und Frieden haben. Und ich bitte dich, dass du nie aufhörst, an uns zu arbeiten, dass du uns weiter und weiter baust, ja, dass wir einfach zufrieden werden mit unseren Umständen, zufrieden sind mit dir, zufrieden sind mit der Berufung, die wir haben, ja, mit dem Maß, das du für uns bemessen hast. Ja, ich danke, dass du immer da bist, dass es sicher ist bei dir, dass du mir wirklich Last nimmst, mich befreist. Danke, dass ich immer kommen darf, sogar in meinen Zweifeln. Aber dass ich immer vorher rausgehe und gestärkt. Und ich bitte dich, dass du uns segnest hier so mit deiner Präsenz, dass wenn du nah bist, dass du laut bist und klar bist. Und ich möchte nicht aufgeben, für die zu bitten, die dich noch nicht kennen, die sich wehren oder die ja einfach zweifeln oder was auch immer. Ich will nicht aufgeben, für die zu bitten, Herr. So. Ja. Ich danke, dass du Hoffnung bist und Kraft und Licht. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen erwächst, dass wir wirklich nach dir schreien, nach deinem Geist, dass wir uns wirklich danach sehen, erfüllt zu sein, ein erfülltes Leben zu haben. Dass wir uns wirklich nicht damit zufrieden geben, einfach nur Christen zu sein, sondern dass wir ja, erst dann zufrieden sind, wenn wir Gemeinschaft haben mit unserem Schöpfer. Ja, durchforsche da unsere Herzen und zeig uns, wer wir sind. Ja, erbaue uns, Herr, und tröste uns. Ja, gib uns die Kraft, die wir brauchen jeden Tag. Ich danke dir. Amen.